Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Hallihallo. Lieber Nils, ich sehe gerade, dass ich unsere Themen heute noch gar nicht geordnet habe. Ich ordne sie mal schnell, während du mir erzählst, was du diese Woche vielleicht für Empfehlungen hast für uns.
Ja, mir ist gerade was eingefallen. Wir haben nämlich uns hier vorher unterhalten, vor der Sendung. Und da ist mir eingefallen, dass ich neulich einen Podcast gehört habe. Der heißt Legion. Das ist ein Recherche-Podcast, in dem
Legion?
Legion.
Legion.
Also
wie, ich hab dich in
wie die Armee oder wie, wie der Teufel in der Offenbarung des Johannes oder so.
Heißt der so? Okay.
Ja,
das war mir
es
neu.
Gibt doch diese,
so
es gibt irgendwie so ein Zitat.
Nicht. Okay.
Mein Name ist Legion, wir sind viele oder so. Und,
ach, okay. Ich kenne das, wir sind viele, das kannte ich, aber dass da vorher noch ein Name genannt wird, das war mir neu.
Genau. Also so heißt der Podcast und von dem gibt es schon, das ist so ein Recherche-Podcast von der ARD und RBB und von so einem investigativen JournalistInnen-Team. Die haben schon 3 Staffeln, die ersten beiden habe ich nicht gehört, aber auf die 3. bin ich jetzt gestoßen, unter anderem aus persönlichem Interesse und die gehen nämlich nach diesen Liebesscammern, also Leuten.
Ah, ich bin ein arabischer Prinz aus wo auch immer, genau. Und
also
okay.
Eigentlich überhaupt all diese Leute, die sich auf Telegram bei dir melden und sagen, hallo, bist du Georg oder so, weißt du, alle diese Dinger, die man dann löscht.
Aber das sind ja dann eher so, ach so Enkelscams und so ein Kram, ja.
Genau, also, und die man so löscht und wegtut. Da fangen sie mit einem Fall an von einer Frau, die nach dem sie verwitwet ist, glaube ich, oder sich von ihrem Mann getrennt hat oder so, dann eben anfängt mit jemandem so zu schreiben, der dann auch schon nach kurzer Zeit Geld von ihr haben möchte und mit dem sie so eine ganz innerhalb kürzester Zeit einfach so eine wahnsinnig viel, eigentlich ihre ganze Altersversorgung überweist und dann nie wieder was von dem hört. Und dann gehen sie halt dieser Geschichte nach, zum einen, wieso funktioniert das? Also was machen die, dass man da drauf nicht reinfällt? Weil viele Leute wissen eigentlich, dass das nicht sein kann oder so, aber wie kriegen die einen, ne? Wieso hört man nicht auf damit? Wieso schmeißt man da dem schlechten Geld immer noch Geld hinterher? Und dann gehen die tatsächlich hinterher und suchen diese Leute auf und werden dann nämlich fündig in Südostasien, wo es unter anderem in Myanmar ganze Städte gibt, in denen Leute teilweise zwangsverschleppt werden, um da dann als Scammer zu arbeiten. Also das ist so ein richtig...
Oh mein Gott, das ist ja dann noch
krass,
mehr. Krass.
Das ist so tief, das ist so ein Eisberg, von dem man keine Ahnung hat, der da drunter sitzt. Und dem gehen die dann hinterher und recherchieren dann in mehreren Folgen und berichten dann quasi, was da eigentlich hintersteckt und warum die Leute, die das machen, eben eigentlich manchmal genauso scheiße dran sind wie die Leute, die da verarscht werden oder anders.
Ja, weil ich wollte
scheiße,
gerade sagen, da denkt man eigentlich in Anführungszeichen ganz harmlos, dass da irgendwelche Bösewichte hinten dran sitzen, aber dass dann da noch so eine ganze Kette an anderen kriminellen Fällen sozusagen dranhängt, das ist ja echt ein Ding.
Ja, und das fand ich auch super spannend und ist einfach total cool, wie die von diesem Fall, den man so kennt oder vielleicht auch im Bekanntenkreis schon gehört hat oder so, von so einer, einfach so einer Frau wie du und ich, von der man, mit der man auch sofort sympathisiert und so. Und wie tief das dann irgendwie ins organisierte Verbrechen geht und wie geschäftsmäßig das organisiert ist und wie groß dieser Wirtschaftsfaktor ist, der da auch mittlerweile dranhängt, einfach an diesen allen möglichen Scams. Also nicht nur das, sondern auch Wetten und Glücksspiel und Bitcoin und Investitionsmöglichkeiten und so. Das sind alles diese verschiedenen Geschichten. Das fand ich sehr spannend. Also Legion und die 3. Staffel heißt House of Scam.
Und ist das in der ARD-Audiothek oder wo hast du das gesehen?
Das ist in der ARD-Audiothek.
Mhm. Okay, gut. Ja, wunderbar. Das ist doch ein guter Tipp. Ach so, ich wollte gerade sagen, da ist mir bei eingefallen, als du jetzt erzählt hattest, es gab doch, also diese Love Scams gibt es ja ganz häufig und ganz oft, aber im Januar gab es doch diesen einen großen Love Scam, wo doch diese Frau aus Frankreich auf einen Brad Pitt Love Scam reingefallen ist. Da hat sie doch insgesamt 830.000 Euro verloren dran quasi. Ja, das war dann auch so mit KI-Bildern von Brad Pitt aus dem Krankenhaus und so und Behandlung und so weiter. Also ja, und also alles, ja, alles sehr, sehr schwierig.
Die wobei, muss man auch erstmal haben, die 830.
Ja, also das hat sich dann halt summiert. Wobei, ich habe hier noch mehr, in dem gleichen Artikel werden hier noch andere Hollywood-Stars quasi aufgezählt, auf die Leute vermeintlich reingefallen sind. Also das waren die 830.000 Euro mit Brad Pitt. Dann haben wir einen Mann, der 2023 180.000 Euro quasi auch an einen Brad Pitt-Scam quasi gezahlt hat. Dann haben wir eine 67-Jährige, die auf einen falschen Keanu Reeves reingefallen ist und ihr ganzes Geld verloren hat. Sie musste dann später wohl in ihrem Auto leben. Ah, okay. Das ist kein richtiger Love-Scam, aber so eine Mischung aus Love-Scam und generellem Betrug. Matthias Schweighöfer hat wohl angebliche Krypto-Tipps gegeben, natürlich nicht er. Wobei man da halt dann seine Anlagen entsprechend verliert.
Ja, genau, da überweist man
auch direkt auf die. Genauso wie auch Christian Sievers vom Heute-Journal, aber auch, das war natürlich auch nicht er. Und eine Großmutter, hier, eine Großmutter, also eine ältere Dame, ist auf einen falschen Elon Musk reingefallen. Und ja, und sie glaubt,
ja, dass da,
und
dass
sie glaubt nicht, dass er das ist. Und die Familie weiß auch gar nicht mehr, was sie jetzt machen soll. Also sie glaubt auch der Familie nicht, dass er das nicht war. Ach, naja, vor allen Dingen ausgerechnet Elon Musk, der Multimillionär, braucht meine Kohle. Aber ja, das ist mir gerade so noch eingefallen. Also diese Brad Pitt-Geschichte ging halt jetzt rum. Deswegen ist mir das halt, ja.
Also, dass da Promi-Bilder zum Einsatz kommen, das ist dann natürlich nochmal eine ganz neue Qualität. Ne? Die haben sowieso
diese
gigantische Bibliotheken.
Jetzt, ja, klar.
Genau. Aber von unbekannten Leuten, wo die einfach Facebook absuchen, so dass sie dann irgendwie, wenn sie mit dir in Kontakt sind, für jede Situation ein Foto haben. Und aber dass das mit KI neuerdings dann noch so ganz neue Dimensionen annimmt, das finde ich auch super spannend. Nicht super, sondern super spannend.
Also gruselig,
und
ja. Das, also man muss sagen, wenn man sich diese
heftiger.
KI-Geschichte anguckt mit Brad Pitt, dann konnte man schon sehen, dass es KI-Fotos sind, aber ich meine nicht mit 65.
Du willst ja auch glauben.
53
also,
oder wie auch immer. Ja, natürlich, ne? Klar. Genau. Ja, das ist es ja, aber auch dieses, ich habe letztens erst, was habe ich denn, ach so, ja, in der ARD-Mediathek, glaube ich, war das Y-Kollektiv, ist das ARD oder das ARD oder ZDF? ARD, glaube ich.
Ja.
Da war, das habe ich angefangen, das habe ich dann aber nach 10 Minuten.
Y-Kollektiv, ja, genau.
Ja, das habe ich dann, ach, Y-Kollektiv, natürlich. Jen Millennial hier, sorry. Da war eine Doku, die habe ich, so eine Kurzdoku.
Das heißt, du bist sogar Gen Y.
Ja, genau. offensichtlich, aber nicht genug Y, weil sonst wüsste ich, dass es Y ist. Nichtsdestotrotz war da eine Doku, die haben ja immer nur so kurze Dokus von 30 Minuten bis 45 Minuten. Und da ging es aber um hellseherische Fähigkeiten und also und so weiter. Und da war eine Reporterin, die gesagt hat, sie testet das jetzt quasi mal aus, weil es gibt wohl ganze Schulen, wo du halt wirklich dich einfach ausbilden lassen kannst. Die heißen dann zwar nicht Hellseher, aber das ist im Grunde das Gleiche, dass die halt Verbindung mit den Toten aufnehmen können und jeder kann das. Das ist wie ein Muskel, den man trainiert, bla bla. So, also tut mir leid, aber und da ist sie dann halt hin und so weiter. Und da ist auch eine Journalistin dabei, die wirklich da also jetzt auch mittlerweile so professionell als, wie heißen die nennen sich irgendwie so, ich hab's
Medium?
Heißen. Nee, die nennen sich irgendwie Gefühls, keine Ahnung, irgendwas. Naja, auf jeden Fall, wo ich noch so dachte, oh wow, die ist da richtig reingerutscht.
Also das gentrifiziert jetzt gerade quasi. Man kann eine Ausbildung machen oder eine Weiterbildung.
Ja, die ist halt sehr lang und sehr teuer.
Gefühlleser oder so.
Also so. Nichtsdestotrotz, ich habe die ersten 10 Minuten gesehen, ich dachte, ich kann das nicht gucken. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Das war mir so, also ich habe da nur die ganze Zeit kopfschüttelnd gesessen und gedacht, das ist ein absoluter Scam von vorne bis hinten und die behandelt es so ernst und seriös. Ich sage, ich kann das nicht. Also ich meine, mir ist natürlich schon klar, dass es als eine Doku natürlich von allen Seiten beleuchtet werden muss, so neutral wie möglich. Aber also ich habe da echt nur gesessen und habe die Leute alle ihr Geld verlieren sehen. Naja, okay. Und das war zum Beispiel am Anfang, dann hieß es so, ja, wenn dann Leute irgendwelche Nummern erspürt haben oder irgendwelche Namen oder so. Und dann meinte die eine Journalistin, ja, Nummern, da kann man sich ja alles schön reden, aber so Name. Und dann habe ich gesagt, na toll. Die hat irgendwie gesagt, ich habe jetzt 4 Namen, Hans, Gustav, Bert und irgendwie, was weiß ich, Ludwig. Und dann sagt sie, Ludwig, mein Onkel. Und ich so, ja. Und dann, weißt du, so. Und dann meinte die Journalistin, also so auf einen Namen zu kommen, das ist ja schon ungewöhnlich, da könnte ja was dran sein. Und ich so, ja, und die drei anderen, die ignorierst du völlig oder was? Also ich meine,
das ist so der älteste Scam der Welt.
Ja, genau. Und so habe ich da nur die ganze Zeit gesessen, während die Journalistin meinte, also vielleicht ist ja doch was dran. Und ich so, nein, ja, ist nicht, weißt du so. Und
dann das Y-Kollektiv ist auch ein bisschen Hit and Miss, ne? Manchmal ja, also ich machen konnte, die ganz spannende konnte, Sachen.
Vielleicht haben die ja hinten raus dann, ich habe ja da nicht weitergeguckt, vielleicht wurde es dann hinten raus ja echt noch so, dass man gesagt hat, okay, wir beleuchten es noch weiter wirklich
nee, aber
von allen
die
Seiten.
Haben doch die Recherche aber dann schon fertig, wenn sie die Folge machen. Die machen die ja nicht live und schneiden dann am Ende alles zusammen. Also wenn du da nicht von vornherein schon so eine journalistische Einordnung
genau
machen kannst,
ja,
ist das schon
war mir
ein bisschen
dann
unheimlich.
Too much, genau. Aber ja, dann, da war, und, aber warum ich da jetzt drauf kam, da kam nämlich dann auch ein Experte zum Gespräch, der war kurz eingeblendet, der hat halt, ich weiß gar nicht mehr, wie er es genannt hat offiziell, aber dass es eben, dass es in der Natur des Menschen liegt, eben Dinge dann einfach nicht wahrzunehmen oder zu ignorieren. Also man schmeißt sich dann sozusagen auf das, was man sehen, hören möchte und ignoriert dabei einfach den ganzen Rest, wie zum Beispiel die Tatsache, dass, oh mein Gott, Ludwig ist mein Onkel, aber die anderen drei Namen, die da einfach mal so random in den Raum geworfen sind, die ignoriert man dann völlig. Ja, also so halt. Naja, deswegen, und so ist es, glaube ich, dann auch mit so Love-Scammern und KI-Bildern. Also ja, das mag vielleicht ein bisschen verschwommen sein am Rande, aber das ist die Technik oder da hat einer beim Fotografieren sich bewegt oder weißt du, so halt. Das ist da also tausend Ausreden und Gründe.
Ja, da steht einfach ein hammerhartes psychologisches Kampfkonzept hinter. Dem hat man als Normalnutzer wenig entgegenzusetzen. Und wenn du dann auch noch Single bist und ein bisschen einsam und dann hast du plötzlich wieder menschlichen Kontakt, den du vorher nicht hattest oder so, dann sind das auch leichte Opfer.
Ja, also, ja, das ist echt. Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr interessant.
So, also, was habe ich die Woche geguckt? Ich habe mir, also ich habe einen Service für euch, Leute. Die Krimiserie Hostage, die auf Netflix läuft, müsst ihr nicht gucken. Das als kurze Info.
Die hast du für uns geguckt,
genau,
damit wir sie nicht gucken müssen.
Ja, habe ich für euch geguckt, kann ich sagen, man muss sie nicht sehen.
Also Hostage müssen wir nicht mehr gucken.
Ja, und also das ist ein Standard-Krimi, der unterhält auf jeden Fall. Das heißt, wenn man was möchte, was man nebenbei so unterhalten.
Ist das ein Film oder eine Serie?
Das ist eine Serie. Das hat, also das hatte, oh, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube 6 Folgen oder was. Also so eine britische Geschichte. Und ja, das geht darum, dass die, wie heißen die nochmal, die Premierministerin von Großbritannien, deren Mann wird entführt und sie wollen sie zwingen abzudanken. Und um die ganzen politischen Manipulationen und Tricks und so weiter, die da im Hintergrund laufen. Und das Ding heißt deswegen eben Hostage, also eben Geisel, weil ihr Mann halt als Geisel gefangen gehalten wird, um sie zu erpressen. Und das Ganze ist okay, das ist auch unterhaltsam, aber der Fall ist einfach nur 5 Minuten spannend und dann ist auch gut. Das ist halt, du hast halt das Gefühl, da hat halt einer am Mixer, weißt du, alles reingeschmissen, was irgendwie so dazugehört zu so einem ordentlichen
das
Krimi.
Das Drehbuch hat die KI geschrieben.
Naja, nicht, so schlimm ist es nicht. Aber, und die Schauspielerin, die das auch spielt und so, die macht das auch schon gut, aber naja, also man muss es nicht gesehen haben, so das ist das, aber wenn man gerne Krimis guckt, ist es schon okay. Also das kann man durchaus gucken. Mhm. Und dann habe ich noch den, apropos, ich war gerade so im Krimi-Rausch, habe ich dann noch einen Film gesehen und zwar The Thursday Murder Club. Den wollte ich schon ganz lange gucken, beziehungsweise ich habe mich schon ganz lange drauf gefreut, dass der kommt und jetzt ist er ja dann da, weil der wurde schon sehr lange angekündigt. Das Buch ist ja sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Da gibt es auch mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 Fortsetzungen von. Und ja, und wie gesagt, ich wollte das Buch eigentlich schon länger lesen und hab dann aber gesagt, als ich dann gesehen habe, der Film kommt bald, ich guck da erst den Film. Ja, und der ist mit unter anderem, also du hast wirklich eine sehr schöne Besetzung, Helen Mirren ist drinne und Pierce Brosnan, das war, wenn ich meinte, Celia Imrie, Ben Kingsley und als kleines, also das sind die 4 älteren Hauptermittler sozusagen und als kleines Schmankel nebenbei tauchte da auch noch Tom Ellis auf und ich so, oh mein Gott. Ja, also ich war glücklich. Und dann sind natürlich noch so ein paar andere bekannte Gesichter drin, also Daniel Mays zum Beispiel als einer, wenn man britisches Fernsehen sieht, dann hat man ihn auch schon gesehen, als einer der Ermittler, also der Polizisten, David Tennant als einer der Verdächtigen, Jonathan Pryce als Ehemann von Helen Mirren, auch sehr, sehr bekannt, Naomi Ecki als eine der Ermittlerinnen, also du hast wirklich ein Star-Ensemble da tatsächlich, wobei man das auch versteht, weil wie gesagt, in Großbritannien hat sich das verkauft wie geschnitten Brot, also es war unglaublich. Und dass da jetzt aber auch Ben Kingsley zum Beispiel mit dabei ist, da war ich ganz überrascht, weil den habe ich so lange schon nicht mehr auf dem Bildschirm gesehen. Und ja, und das, ich habe mir erwartet, ein Cozy Mystery, Also ein Cozy Krimi und ich habe einen Cozy Krimi bekommen. Und ich habe ganz viele Leute gehört, die gesagt haben, sie fanden das schlecht und es hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Und ich habe dann nur gesessen und gedacht, Leute, ich glaube, eure Erwartungshaltung war einfach eine komplett andere. Weil ich erwarte einen Cozy Krimi, ich kriege einen Cozy Krimi. Und die haben wahrscheinlich einen irgendwie, weiß ich nicht, hartbackenen Kriminalfall oder so erwartet. Keine Ahnung. Also es war eine wirklich sehr, ich fand, es war eine solide, unterhaltsam, nett, bisschen flauschelig, viel Kuchen, also alles gut. Vielleicht das Einzige, was ich vielleicht empfehlen würde, kauft euch irgendwas zu essen, bevor ihr den Film guckt. Also am besten ein Kuchen oder ein Stückchen oder also irgend sowas, weil die eine, die backt da die tollsten Kuchen und ich habe davor gesessen und dachte, oh mein Gott, ich will Kuchen. Ach ja.
Das klingt gut.
Ja. Also den kann ich sehr empfehlen. So, das waren meine Empfehlungen. Ach so, und dann habe ich natürlich noch meine Empfehlung. Jetzt ist sie tatsächlich auch richtig, richtig relevant. Von letzter Woche, die ich quasi für diese Woche auch nochmal wiederholen möchte. Am Montag, wenn diese Folge hier jetzt in euren Ohren ist, falls ihr uns am Montag schon direkt hört, oder seit Montag dann, ist nicht nur diese Folge draußen, sondern auch unsere erste Folge vom Podcast Bahnhofskino Galactica, den ich zusammen mit Patrick vom Bahnhofskino-Podcast mache. Und das ist quasi ein Spin-off, wo wir die Serie Battlestar Galactica oder Kampfschiff Galactica, und zwar das Remake, das von 2004 bis 2009 gelaufen ist, zusammen jede Woche besprechen. Und zwar jeweils mit einer Folge. Und ich kenne die Serie noch nicht und Patrick kennt sie. Und da, ja, reden wir halt drüber und schauen uns das Ganze an. Und für mich ist es quasi eine Neuentdeckung und für ihn ist es ein Eintauchen in ein altes Fandom. Und es macht sehr viel Spaß bisher. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen, uns zu abonnieren, uns zuzuhören, mit uns zu schnacken und, ja, uns weiter zu empfehlen, glaube ich. Das war doch das Letzte, was gefehlt hat. Ja, ihr Lieben, und wenn ihr mal reinhören möchtet, es gibt einen kleinen Trailer, den verlinke ich in die Shownotes und der ist auch schon auf meinen Socials drauf, also da könnt ihr immer gucken und hören. Super, so, und jetzt aber, mein Lieber, diese Woche sind gestorben Graham Greene mit 73 Jahren und Giorgio Armani, aber bevor wir jetzt beide, also, weil ich habe eben den Plural genannt, da dachte ich, ich muss auch zwei Leute nennen, also Graham Greene ist mit 73 Jahren gestorben, das ist ein Native American Schauspieler, den man wahrscheinlich vor allen Dingen aus Dances with Wolves, mit dem Wolf tanzt, kennt, genau, da war er auch für diese Rolle, die er da gespielt hat, für einen Oscar nominiert, und zwar hieß er da, ich muss gucken, die haben da ja immer so sprechende Namen gehabt.
Kicking Bird im Original. Keine Ahnung, wie er in der deutschen Synchro
hieß. Ja, das weiß ich jetzt gerade auch nicht genau, ja. Aber also das war, glaube ich, wo die meisten Leute ihn herkennen, auch weil natürlich der mit dem Wolf-Tanz so ein riesengroßer Erfolg gewesen ist. Überall an den Kinokassen und überhaupt sowieso. Und er hat aber natürlich auch noch viele andere Dinge gemacht. Unter anderem hat er also in dem kanadischen Drama The Great Detective seinen Durchbruch gehabt und hat dann verschiedene Dinge gemacht und zum Beispiel auch 83 im Film Running Brave. Und aber sein großer Hollywood-Durchbruch war halt eben Der mit dem Wolf tanzt. Und dann war es so, dass er neben Theater natürlich auch weiterhin versucht hat, Film und Fernsehen zu machen, wobei er eher im Fernsehen dann unterwegs war, weil er einfach tatsächlich Probleme gehabt hat, Rollen zu kriegen. Mhm. Weil ganz viele Leute ihm gesagt haben, dass sie in der Rolle, die vielleicht gar nicht mal so spezifisch eine bestimmte Ethnik oder so also vorschreibt, haben viele aber gesagt, sie können sich nicht vorstellen, dass ein Native American das spielt, ja, was ja eigentlich Bullshit ist, aber okay. Und,
ja, Bullshit oder Rassismus halt.
Ja, genau. Zum Beispiel bei Crimson Tide, also dieser U-Boot-Film, war das dann nicht Denzel Washington, der
Crimson
das gespielt Tide hat?
Crimson Tide ist Jagd auf Rote Oktober?
Ach nee, dann war es Sean Connery.
Oder weiß ich? Nee, weiß ich gerade nicht.
Nee, das war, glaube ich, Crimson Tide war, glaube ich, dann Sean Connery.
In tiefster Gefahr, Crimson Tide.
Ja, und da hat er sich beworben eben auf eine Rolle und dann hat damals der Regisseur hat damals dann gesagt, er kann sich nicht wirklich einen Native American vorstellen, der auf einem U-Boot arbeitet. Woraufhin Green dann eben geantwortet hat,
wenn sie noch leben würden, dann würde ich jetzt meine vier Onkel einladen, die vor Pearl Harbor.
Genau. Alle vor Pearl Harbor quasi gesunken sind, ja. Naja, also es war, ja. Also und wenn man dann die ganze Zeit mit so einem Rassismus in der Branche konfrontiert wird, da musst du ja echt harte Bandagen haben, um dann nicht irgendwann frustriert aufzugeben. Also das ist ja wirklich, naja, und ich meine, das geht ja nicht nur ihm so, da haben bestimmt auch andere Schauspieler aus Minoritätsgruppen die entsprechenden Erfahrungen, aber es ist ja wirklich frustrierend.
Ja.
Ja, und natürlich hat er dann, deswegen sagte ich, im Fernsehen hat er dann eher mal Chancen gehabt. Also er hat unter anderem gespielt in Northern Exposure, in Murder, She Wrote, Reservation Dogs, Riverdale, 1883, Longmire, Goliath, Last of Us war wohl auch kurz drin, aber das war nur eine kleine Rolle. Tulsa King, also so diese ganzen Serien, die jetzt in letzter Zeit quasi auch aktuell waren, außer natürlich Murder, She Wrote. Und Filme, was hat er noch so gemacht? In Die Hard with a Vengeance war drin, ich glaube, das war der vierte Teil, gell? The Twilight Saga, Breaking Dawn Part 2, Molly's Game, The Green Mile, aber halt immer nur in kleineren Nebenrollen. Und dann hat er tatsächlich auch noch einen Grammy gewonnen, 2000, for Best Spoken Word Album for Children. Also das beste Album für Kinder, wie sagt man, Sprechgesang vielleicht oder wie? Oder
Spoken Word ist...
Ist ja eigentlich, wenn man spricht, oder? Ich weiß, dass Barack Obama hat auch einen Grammy für Best Spoken Word
Album bekommen. Ja, das müsste eigentlich sozusagen
eigentlich
Hörbuch
eine normales,
sein.
Oder?
Hörbuch, oder?
Ja, ich
Spoken
denke auch,
Word,
oder? Ja.
Würde ich übersetzen.
Und dann hat er während seiner Karriere auch noch natürlich andere Preise gewonnen. Aber wie gesagt, die Oscar-Nominierung war eigentlich so das Größte. Und 2021 hat er einen Walk of Fame-Stern bekommen auf dem kanadischen Walk of Fame. Denn er ist Kanadier. Ich glaube, das habe ich doch gar nicht gesagt damals. Als wir angefangen haben. Und ist in Kanadas Six Nations Reserve geboren. 52. Ja. Und hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Und ich muss dir sagen, ich war traurig, als ich es gehört habe. Ich habe den immer sehr gerne gesehen, also auch in anderen Rollen. Natürlich war aber die von Der mit dem Wolftanz wirklich die prägnanteste für mich auch in meiner Erinnerung. Aber ich fand es schade, ja.
Der Film hat damals natürlich auch irgendwie eingeschlagen wie eine Bombe. Ich weiß gar nicht, ob der heute noch so im Gedächtnis ist, aber das war irgendwie so ein kultureller, spannender.
Ich weiß noch, der war ja auch ewig lang und damals haben sich halt ganz viele Leute beschwert, dass der halt zu lang sei und dass den keiner im Kino sehen möchte. Der war ja 4 Stunden oder sowas.
Heute wäre das ein Standard-Marvel-Länge.
Naja. Lass mich mal gucken.
2,5 oder so?
Nee, der waren die 4 Stunden, glaube ich. Warte mal.
4?
Ja, warte mal.
Dann wäre es heute eine kurze Serie.
Ja, wahrscheinlich. 3:56, siehst du? Wusste ich doch.
Okay, krass, ja.
Ja. Das erinnere ich mich nämlich noch dran, dass der ewig lang
ist. Ja, der hatte irgendwie doppelte Überlänge.
Und das ist die Kinofassung. Es gibt ja auch noch eine Extended Version. Apropos. Ja. Und ich habe tatsächlich, der lief letztens irgendwo mal im Fernsehen und ich habe eingeschaltet, da war der noch irgendwie in den ersten 10 Minuten oder so. Und dann dachte ich, geil, ich habe den seit, ich glaube, den 90ern tatsächlich nicht mehr gesehen. Ich gucke den jetzt mal, weil ich habe mich daran erinnert, dass ich den toll fand. Und so nach 2 Stunden dachte ich, ach, das ist mir jetzt aber doch irgendwie zu anstrengend. Also der hat ein sehr, sehr langsames Erzähltempo, was natürlich der Geschichte zugutekommt.
Bisschen aber, schneller, Jim.
Ja, aber man ist das, genau, aber man ist es gar nicht mehr gewohnt. Also wo ich in den 90ern noch gesagt habe, eigentlich sehr geil, habe ich jetzt hier irgendwie, jetzt 2025 sage ich jetzt, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dieses langsame Erzähltempo. Ja, naja. Gut, dann ist ebenfalls gestorben diese Woche Giorgio Armani, kein Hollywood-Schauspieler, aber doch einer der Hollywood-Größen eingekleidet hat. Und zwar sehr, sehr bekannter Designer, wie gesagt 91 Jahre. Man kann sich also vorstellen, wie viele Jahrzehnte er schon auch erfolgreich im Geschäft eben Leute erfolgreich eingekleidet hat. Und ja, Armani ist natürlich...
75 hat er sein Geschäft aufgemacht.
Armani ist natürlich auch ein Name, ja. Siehst du, ich hätte sogar gedacht noch früher, aber siehst du mal.
Ja, ich auch, aber er hat es tatsächlich erst 75 eröffnet.
Ja, und tatsächlich ist da vielleicht ganz interessant, dass, also interessant vor allen Dingen auch, dass Armani noch tatsächlich unter Armani also gelebt hat sozusagen. Mhm. Also weil ja die meisten Luxusmarken, die mal gegründet worden sind von diversen Designern, mittlerweile ja zu großen Firmen auch gehören, also so zu Luxuskonglomeratmarken, wo halt irgendwie alles dazu gehört. Und Armani war aber quasi noch seine eigene Marke unter dem eigenen Chef. Und
das bleibt auch so, weil sie haben, also er hat in Zeit seines Lebens da gearbeitet, auch bis zuletzt jetzt und hat auch noch eine Stiftung ins Leben gerufen, schon vor einiger Zeit und hat sehr, sehr zukunftsorientiert sozusagen auch Leute großgezogen, teilweise Verwandte in seiner Firma.
Ganz ehrlich, ich glaube, die Schlüsselpositionen haben alle Familie inne.
Genau, also und er hat keine eigenen Kinder, aber eben hat so Ziehleute und seine beiden Nichten zum Beispiel und die sind, Und das ganze Geschäft geht an eine Stiftung und diese Stiftung ist dann irgendwie auch daran gebunden, dass das alles in seinem Besitz bleibt sozusagen, also über seinen Tod hinaus, dass das nicht verkauft wird an einen der großen Konzerne. Und das ist ziemlich bemerkenswert. Also damit, das ist dann eines der wenigen Label, das quasi wirklich unabhängig ist von den anderen. Ja.
Ja, und ach, man kann gar nicht aufzählen, wenn man mehr wissen möchte über Armani und auch über einige von seinen wirklich ganz, ganz bekannten Looks, dann braucht man eigentlich, glaube ich, in Google wirklich nur Armani eingeben. Da können wir das gar nicht alles aufzählen. Also da gibt's ja noch und nöcher und was weiß ich, wie viele Hochzeitskleider der geschneidert hat. Ich habe jetzt nur gerade gesehen, als ich nochmal gegoogelt habe, zum Beispiel auch das Hochzeitskleid von Charlene von Monaco, der Fürstin von Monaco und ach und von wem nicht alles. Also ja, da ist einiges, ja, Augenfälliges dabei gewesen.
Genau. Und was ich auch nicht wusste, also besaß ein Privatvermögen von 12 Milliarden Euro.
Das wusste ich auch nicht, aber ich meine, gut, ja. Bei der Marke.
Ja, aber dass das wirklich Milliardäre sind, war ja. Mir jetzt auch nicht klar. Also naja. Das fand ich schon krass.
Was ich noch ganz lustig finde, ich meine, das hört sich jetzt für unsere Ohren irgendwie, ich fand das ganz niedlich, aber natürlich ist das auf Italien nicht einfach nur Herr, aber er wurde dann auch in der Firma immer genannt Il Signor Armani, also Herr Armani. Das ist auch irgendwie komisch, oder? Also wenn ich einer irgendwie, ich weiß nicht, Herr Mercedes.
Ich muss an Signor Rossi denken.
Oh Gott. Ja, naja, aber also es gab recht langen Instagram-Post, den verlinke ich euch, wo die Firma dann halt sich nochmal verabschiedet hat und nochmal dann auch gesagt hat, ja, wie toll die Zusammenarbeit war und so weiter. Und Armani hat sich eine Beerdigung im privaten Kreise gewünscht und die kriegt er dann auch. Ja. Okay. Und 91 ist natürlich alt. Also, ja.
Ja.
Da kann man dann auch, hat man ein Leben gelebt.
Wie gesagt, er hat es ja auch sehr, sehr gut vorbereitet.
Dann haben wir eine Trennung und zwar haben sich die Ulmen-Fernandes-Eheleute getrennt. Christian Ulm und Colleen Fernandes oder Ulmen-Fernandes, sie hatte ja dann den Doppelnamen.
Jetzt nicht mehr.
Ja, genau. Und zwar nach 14 Jahren. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie vielleicht einfach durch ihre Berufe so oft in den Medien waren, aber ich hätte schwören können, die sind locker 30 Jahre verheiratet. Also das war irgendwie so 14, das war gar nicht so lange, wie ich gedacht habe. Ich meine, es ist schon lang, aber trotzdem.
Ja.
Also beide sind Schauspieler, vor allem, ich glaube, er, würde ich sagen, ist bekannter als sie eigentlich, weil er auch sehr viel eigene Sachen produziert und im Hintergrund auch schreibt und so weiter. Ich glaube, Jerks hat er ja gemacht, oder? Das ist doch auch sein Baby,
ja,
irgendwie.
Hat sie auch mitgespielt.
Genau, da hat sie auch mitgespielt. Und die haben halt sehr, sehr viele Projekte einfach auch zusammen gemacht. Und ich glaube, daran ist es dann am Ende auch gescheitert, weil sie halt ja auch schon, sie hat öfter schon mal gesagt in den letzten 2, 3 Jahren, dass sie es sehr schwierig findet, mit ihm zusammenzuarbeiten. Dass er da Attitüden an den Tag legt, mit denen sie halt gar nicht zurechtkommt und dass man da halt verzeihen muss, weil der so ist, wenn er dreht. So.
Mhm.
Aber das haben sie nicht geschafft, quasi abzugrenzen vom Privatleben. Und das hat dann auch zu einer Eskalation geführt, wo er sie mal angepumpt hat am Set und sie natürlich dann das als ungerecht empfunden hat. Ob, wie es dann jetzt war, wissen wahrscheinlich nur die beiden. Und da hat sie dann auch gesagt, okay, für mich ist heute durch, ich drehe jetzt auch nicht weiter. Hat es heim, hat ihre 7 Sachen gepackt und ist zu ihrer Freundin gezogen.
Mhm.
Und war dann da auch erstmal einige Zeit, ja, bei ihrer Freundin und ist dann quasi von Bett und Tisch getrennt. Und dann haben sie sich aber wieder zusammengewurschtelt sozusagen. Und Anfang dieses Jahres hat er dann wohl in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass es Spannungen gäbe zu Hause und dass sie dann natürlich aber das auch immer wieder versuchen, glatt zu bügeln und so. Aber dass es nicht einfach sei, als Paar hinter und vor der Kamera zusammen zu agieren. Und da haben wir schon gedacht, Nacktigall, ich höre dir trapsen. Ja, man weiß ja immer nicht, wenn schon einer von Spannungen spricht und so. Aber ich meine, kann man ja auch wieder in den Griff kriegen. Aber offensichtlich hier nicht. Denn sie haben jetzt dann bekannt gegeben, dass sie sich halt, ja, trennen und scheiden lassen.
Mich würde ja interessieren, wie groß der Anteil von Jerks daran hat.
Wie viele Staffeln hatte Jerks? Jerks ist doch schon länger vorbei, oder?
3 oder 4, glaube ich. Nee, die letzte ist, glaube ich, gerade erst gelaufen.
Ah, okay.
Ich hab Jerks ist für mich wie Stromberg. Ich konnte da nicht viel von gucken.
Ach so, ja, weil du es doof findest, oder?
Ja, weil das verursacht so einen Cringe bei mir, das ist nicht auszuhalten.
Ich fand's einfach doof. Deswegen habe ich es nicht geguckt.
Und ich habe mich halt extrem gefragt,
ja,
wie viel von seiner Persönlichkeit er da so 1:1 reinschüttet. Und naja, nachdem sie sich jetzt von ihm trennt, stelle ich mir vor, dass er einfach ein Jerk ist. Also ich kann mir total gut vorstellen, dass er dann privat auch so ist. Weil das sind einfach, das geht halt, also weiß ich nicht, das ist halt die ganze Zeit so krass grenzüberschreitend, dass es mir, ich konnte das nicht gucken. Ich fand das halt auch null lustig. So.
Ja, ja. Naja, das heißt ja nicht umsonst Jerks. Ja, also wie gesagt, jetzt sind sie getrennt. Das ging so ein bisschen jetzt auch durch die Medien, weil die ja also so ein bisschen auch als Vorzeige-Ehepaar der deutschen Promi-Szene gelten. Und dann plötzlich, boom. Naja, gut.
Gut vorher.
Dann haben wir Cardi B. Da, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit ihrer Verhandlung? Ich habe das läuft eigentlich schon seit 2 Wochen, aber ich habe das einfach geflissentlich ignoriert, weil ich gedacht habe, wir reden erst drüber, wenn eine Entscheidung da ist. Also hast du nicht mitgekriegt?
Nee, habe ich nicht.
Okay, also Cardi B ist verklagt worden und war jetzt mehrfach vor Gericht. Das ist natürlich alles übertragen worden aus dem Gerichtssaal. Das ist natürlich in den USA, weißt du, so, oh, das war eigentlich besser als jede Soap-Opera. Und Cardi B ist natürlich jetzt auch jemand, die lässt sich den Mund nicht verbieten und reagiert entsprechend. Und da sind mehr, also ich glaube...
Im Gegenteil, sie ist ja im Courtroom wahrscheinlich, damit sie was sagt. Also nicht nur den Mund nicht verbieten, sie wird ja staatlich aufgefordert.
Ja, aber das ist, also die ist aber auch jemand, die sonst sehr, sagen wir mal, meinungsstark ist. Also sie ist verklagt worden auf 24 Millionen Euro und das Ganze war so irgendwie total unübersichtlich. Da ging es irgendwie um ihren Besuch damals beim Gynäkologen, als sie schwanger war und so. Und ich habe einen Tweet gefunden, wo ich so gelacht habe, weil es fasst es wunderbar zusammen. Und zwar hat Ned Lawyer Chick getweetet, okay, wenn ich die Klage gegen Cardi B richtig verstehe, war Cardi 2018 Patientin beim Frauenarzt. Die Praxis wurde geschlossen, damit Cardi ihre Privatsphäre hatte. Niemand wusste, dass sie schwanger war, nicht einmal ihre Mutter. Der Sicherheitsbeamte beginnt sie zu filmen. Sie geraten in eine verbale Auseinandersetzung. Die Rezeptionistin mischt sich ein. Der Sicherheitsmann kratzt die Rezeptionistin. Und jetzt wird Cardi vom Sicherheitsmann, der gefeuert wurde, auf 24 Millionen verklagt? Wer hat sich bereit erklärt, den Fall des Sicherheitsmanns zu übernehmen? Was ist los mit denen? Das ist echt peinlich. Ja, so. Also so sieht's aus. Es klingt absolut absurd. Es klingt ehrlich gesagt so, als hätte man sich gedacht, ach Gott, weil Cardi B involviert ist, obwohl sie das ja noch nicht mal ist, weil die Schäden, das Kratzen ging ja irgendwie vom Security-Mann irgendwie aus, dass sie sich gedacht haben, Cardi B ist involviert, da schütteln wir einfach Geld raus. So, weißt du, so. Und also völlig lächerlich. Und ja, Cardi war ein bisschen angepisst auch und man hat gemerkt, dass der Anwalt der Gegenseite halt mehrfach versucht hat, sie auch vorzuführen. Also er hatte sie nach ihrem, ich glaube, da ging es auch darum, von wegen an den Haaren gerissen oder so, dann hat er sie nach ihren Haaren gefragt und er meinte, sie trägt eine Perücke und dann hat er irgendwie angefangen, sie nach der Perücke zu fragen und sie hat da echt nur so Augen gedreht und so. Es gibt auch eine Szene, da musste ich lachen, die ist auch sehr bezeichnend für das, wie das halt da so abgegangen ist im Gerichtssaal. Da fragte er irgendwie, Anwalt, Sie haben sie fett genannt? Cardi? Nein, ich habe sie eine Bitch genannt. So ist das so war das die ganze Zeit. Es war so geil. Und die so, wie bitte? Oder, aber die wurde auch wirklich lächerliche Dinge gefragt, ja. Und zudem einfach lächerlichen Fragen, die sie da so gefragt wird, auch so von wegen. Also man hat echt das Gefühl gehabt, als man sich das angeguckt hat, ich habe zwischendurch gedacht, ich gucke einen SNL-Sketch. Also es ist wirklich, total absurd. Und aber sie macht dann auch immer so, sie verzieht ihr Gesicht dann auch immer noch so. Also in alleine 2 Tagen Übertragung aus dem Gerichtssaal waren mindestens 1000 Memes drin. Ohne Scheiß, ey. Ihre Augen gerollt, ihren Mund verzogen und dann hat er immer versucht, sie fortzuführen und sie hat dann immer entsprechend, sie war nicht unhöflich, aber sie war wirklich so, nein, ich habe sie Bitch genannt, weißt du, so. Ja, also, völlig irre.
Es klingt, als wäre sie insgesamt sehr viel unterhaltsamer gewesen als Gwyneth Paltrow.
Ja, also definitiv. Ich habe ja das bisschen, was ich von Gwyneth gesehen habe, war sie definitiv unterhaltsamer. Aber weil diese ganze Verhandlung ja auch absoluter Bullshit ist und das war dann auch nämlich das, was am Ende rauskam, dass das abgewiesen wurde, dass ihr Recht zugesprochen worden ist und es abgewiesen wurde und sie hat dann hinterher jetzt in einem Statement gesagt, für alle Leute, die sich denken, nur weil ich in irgendeiner Geschichte anwesend bin, aber nicht involviert bin, dass sie mich irgendwie hier verklagen können, um aus mir Geld rauszuholen, den sage ich jetzt beim nächsten Mal, lasse ich mir das nicht mehr gefallen, dann klage ich zurück. Und dann werde ich euch quasi, also sinngemäß abflöhen und euch alles nehmen, was ihr habt, sozusagen, hat sie dann jetzt einfach gesagt. Und ja, und Ein zweites Ding während dieser ganzen Verhandlung, unabhängig von der Verhandlung an sich, war, dass die Reporter ja die ganze Zeit schon darüber spekulieren, ob sie nicht noch mal schwanger ist. Und deswegen haben sie jetzt sie dauernd angehauen vor dem Gericht. Kali, bist du schwanger? Und so. Und sie will da ja aber drüber nicht reden und auch nicht, also vielleicht ist es ja auch nicht, aber sie war dann so angepisst, dass sie einen Reporter mit einem Stift beschmissen hat. Der Reporter hat geschrien, stimmt das? Ich habe gehört, dein Ex-Mann hat behauptet, dass er dich zum vierten Mal geschwängert hätte. Und woraufhin sie dann einen Stift auf ihn schmiss und meinte, you disrespected me, that's rude. Und so, also du hast mir also nicht den gebührenden Respekt gezollt und das ist eine unhöfliche Frage. Und ich dachte, ja, aber genauso unhöflich ist es auch, jemanden mit dem Stift zu beschmeißen. Also es war so ein bisschen sehr lächerlich alles. Und dann später hat sie noch ein Video gepostet auf Twitter, wo sie halt so sagt, alles Quatsch von wegen schwanger, sieht das nach schwanger aus. Und dann knüpft sie so ihre Jacke auf. Sie hat so ein Ensemble an Schwarz mit so weißen Punkten, was eh schon so ein bisschen camouflagemäßig ist. Und dann knüpft sie ihre Jacke auf und dann sieht man halt, dass ihre Hüfte so eingeschnitten ist. Man sieht aber auch ganz deutlich, dass sie ein Korsett drunter trägt. Weil dieses Korsett sich total, also das geht bis unter die Brust. Und wenn sie tanzt, dann sieht das so aus, als hätte sie ein Brett unter der Bluse, das sich von der Bluse abhebt. Das heißt, man sieht, wie die Bluse und also wie das sich so auseinanderklafft, weißt du? Und das heißt, selbst wenn sie schwanger wäre, hätte man damit alles vertuschen können. Aber also ja, das war also, es war aber, also ganz ehrlich, es war echt amüsant. Also diese ganze Verhandlung so lächerlich, ey. Na gut. So, also das war Cardi B und ich glaube, man kann, wenn man so ein bisschen, ihr müsst nur Cardi B und Verhandlungen googeln, es sind 1000 Videos da draußen, es ist, also ich musste schon mal lachen, wirklich, obwohl ich Cardi B eigentlich nicht mag. Dann haben wir jetzt erfahren, wer die neue Vogue-Chefin ist.
Chloe Mall heißt
so,
die Gute.
Who the fuck is Chloe Mall?
Die neue Vogue-Chefin.
Ja.
Aber und nicht nur das, sie ist auch zum einen die Tochter von Candice Bergen.
Ich wollte
gerade
sagen, genau. Sehr bekannte Schauspielerin, die in allen Lücken.
Sehr bekannt.
Die ist wirklich sehr bekannt.
Okay, wenn du das sagst.
Ja, die tatsächlich sehr bekannte Schauspielerin, die unter anderem jetzt auch in The Book Club in den zwei Filmen mitgespielt hat, aber ganz viele andere Dinge auch gemacht hat. Sie war unter anderem zum Beispiel auch in Gandhi oder Miss Undercover.
Ah,
in Miss Undercover war sie doch die, na okay, Shame on You.
Zum Sandra Bullock-Film.
Sweet
oder?
Home Alabama, genau, Sex in the City, der Film, Bright Wars und jetzt wie gesagt in den zwei Book Club-Filmen. Und dann aber auch in ganz vielen verschiedenen Serien. Boston Legal zum Beispiel war sie auch. Und in Sex and the City hat sie auch mitgespielt. Also in der Original Sex and the City Staffel, in der zweiten Staffel.
Dann kenne ich sie bestimmt.
Ja, mit Sicherheit. Also ganz, ganz viel hat die gemacht. Ist wirklich bekannt.
Okay. Und außerdem ist sie die Tochter von Louis
Mal. Die Mutter. Also Candice Bergen ist die Mutter von.
Ja, ich bin aber noch bei Chloe Mal. Genau. Candice Bergen ist die Mutter und der Vater ist Louis Mal.
Ja, den kannte ich jetzt nicht.
Muss ich den kennen? Ein französischer Drehbuchautor.
Ich kenne mich ja mit den Stars von hinter der Szene nicht so aus.
Ja, der hat auch nur bis 95 gelebt. Das heißt, von dem haben wir schon lange nichts mehr gehört. Der hat auf Wiedersehen Kinder gemacht. Den kenne ich tatsächlich. Einen sehr traurigen Kriegsfilm, soweit ich mich erinnere.
Natürlich auch.
Genau. Mhm. Ja, jedenfalls ist sie die Tochter von den beiden, legt aber großen Wert darauf, dass sie trotzdem kein Nepo-Baby ist, was ich hiermit aber bestreiten möchte.
Hatte sie nicht gesagt, dass sie, echt, ich hatte das anders gelesen, ich hatte doch gelesen, dass sie gesagt hat.
Sie ist ein Nepo-Baby, genau, aber sie hat trotzdem nicht das Gefühl, dass sie sich ins gemachte Nest gesetzt hat.
Nee, was sie aber gesagt hat ist, und das fand ich ja dann wieder, also das finde ich zum Beispiel okay, sie hat gesagt, am Anfang hatte sie definitiv Vorteile davon, dass sie ein Nepo-Baby war. Aber den Rest ihrer Karriere hat sie sich selber erarbeitet. Und dazu muss man jetzt auch sagen, sie arbeitet seit 14 Jahren schon bei der Vogue und hat sich innerhalb der Vogue halt in diesen 14 Jahren hochgearbeitet. Und da hilft dir dann halt auch keine Mama und kein Papa. Also das mag am Anfang helfen, dass du die Position bekommst und vielleicht am Anfang auch ein bisschen höher eingestuft wird, als das ein normaler Erstangestellter vielleicht kriegt. Aber den Rest dieser 14 Jahre glaube ich ihr tatsächlich, dass sie da die Qualifikationen hat.
Ja, ja. Du hast natürlich trotzdem immer das Privileg, dass du weißt, dass du auf ein weiches Polster zurückfällst.
Ja, und ich bin mir auch sicher, da Networking mit den Eltern und so, genau. Also da werden bestimmt auch Leute dabei gewesen sein, die sie mal bei der Mama zum Tee gesehen hat. Also so wird es nicht sein.
Genau. Aber ja, sie ist jetzt jedenfalls neue Chefredakteurin und sie war die letzten Jahre schon die Redakteurin der Online Vogue und hat jetzt eben auch das Printmagazin unter sich.
Ja, und wie gesagt, ich finde das dann, wenn man weiß, okay, sie ist jetzt schon seit 14 Jahren bei der Vogue und auch schon, ich weiß nicht, wie lange sie schon in der Branche ist, aber auf jeden Fall schon bei der Vogue halt auch schon ziemlich lange, dann denke ich mir auch, okay, dann wird sie sich da wohl hochgearbeitet haben entsprechend.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da irgendwie ohne viel Arbeit Nachfolgerin von Anna Wintour werden kann, ehrlich gesagt.
Das stimmt. Ja. So.
Muss man bestimmt ackern.
Ja. Also wir hatten eine kleine Kuriosität ja jetzt hier schon mit Cardi B und ihrem meme-würdigen Verhandlungen. Dann hatten wir eine weitere Kuriosität und zwar habe ich erst gedacht, ich lese verkehrt. Aber offensichtlich ist Heino, ja, dem Sänger Heino und ja, er lebt noch, ist wohl bei einem seiner Konzerte ein Teil der Bühnenkulisse geklaut worden. Und zwar hat er auf dem Konzert quasi so die Deutschlandflagge im Hintergrund und darauf ist der Bundesadler. Ja, alles schon ein bisschen, ja, das ist aber der war immer
Tour
schon...
Tour heißt Made in Germany.
Der war immer schon, ich wollte gerade sagen, der war immer schon in...
Sagen wir Patriot?
In einem Fahrwasser unterwegs, das sehr schnell nach rechts abkippen kann. Ich glaube tatsächlich, und er war nie rechts, aber er war sehr konservativ immer.
Ja,
und,
das glaube ich das, sofort.
Ja, aber rechtsradikal kann man nicht sagen. Also das...
Nein.
Nein, aber ich wollte nur sagen, dass halt viele auch sagen, ich finde, das ist ein rechtsradikales Arschloch. Ja, also, aber er war immer sehr konservativ und dazu gehört halt auch, dass man sich eben auf, wie du sagst, patriotische Werte und sowas bezieht. Und jetzt heißt die Tour halt auch Made in Germany und gut, da gehört es dann dazu. Und jemand hat dann wohl dieses riesen Hintergrundteil, das ist schon richtig groß, ich habe mir das dann nochmal angesehen, wie der auf der Bühne steht, geklaut. Und das ist nicht nur teuer, aber das kannst du auch halt einfach nicht mehr so schnell nochmal neu herstellen lassen. Also der muss ja weiter auf Tour, der hat da ja eng getaktete Termine. Und dann hat er auf Instagram ein Video eingestellt und das fand ich ehrlich gesagt ganz witzig. Da hat er gesagt, also meine Bühnenarbeiter haben mir nach der Show berichtet, dass der Bühnenhintergrund schwarz-rot-gold, sagen wir mal so, ausgeborgt wurde. Ich bin schon etwas schockiert. Und dann sagt er noch weiter, ich weiß, der Bühnenhintergrund ist super cool, aber bitte bring ihn doch zum Opa Heino zurück. Dann bin ich auch nicht so sauer. Und tatsächlich ist dann 2 Tage später der Bühnenhintergrund komplett, auch ganz und so wie er vorher war, zurückgeliefert worden per Motorradkurier, hatte ich irgendwo gelesen, genau. Und ja, und jetzt ist er wieder da und hallo? Ich meine, what?
Das also entscheidend war, glaube ich, auch, dass die tatsächlich eine Videoaufzeichnung hatten, oder?
Stimmt, ja.
Es war ein super cleverer, es kann natürlich auch ein super cleverer Trick oder Bluff gewesen sein. Er hat irgendwie gesagt, wir haben ein Video von dir, es wäre schön, wenn wir das wiederbekriegen und dann haben sie es wiederbekommen.
Genau, er meinte, wir haben Bild und alles von dir und wenn du es nicht wiederbringst, dann gucken wir halt, was wir weiter mit diesem Video machen. Also er hat ihn schon quasi erpresst, aber trotzdem fand ich es ganz lustig, du hast schon recht. Das war natürlich, glaube ich, der Hauptgrund. Ja, stimmt. Und was ich noch interessant fand, er hat noch gesagt, da lag ein Brief noch bei, den ich aber noch nicht lesen konnte. Also das ist wohl, ich weiß nicht, das ist ja nicht direkt an ihn geliefert worden. Und da sieht man noch auf dem einen Bild halt diesen Brief, der dabei gelegen hat. Und jetzt möchte ich doch verdammt nochmal wissen, was in diesem Brief stand. Das ist leider nirgendwo also kein Artikel gewesen oder so. Ja, also ich finde, und dann die Gerüchteküche sagt ja, dass er wohl pro Auftritt seiner Made in Germany Tour um die 20.000 Euro bekommt. Und die Tour hat 80 Gigs.
Heino, das deutsche Taylor Swift sozusagen.
Oh mein Gott. Ach ja, na gut. Aber ja, also aber das fand ich auch irgendwie lustig. Vor allen Dingen, ich frage mich halt auch, also mit so einem riesen Deutschlandflagge und dem Bundesadler drauf. Ich meine, gut, ich kann mir gut vorstellen, dass es da draußen Klientel gibt, die sowas entsprechend gebrauchen kann. Aber das ist ja auch riesengroß. Das ist ja irgendwie 2,5 oder 3 Meter lang auch gewesen. Das war so ein riesen Bühnenteil, weißt du?
Da braucht man schon eine Altbauwohnung.
Ja, ich frage mich halt, stellt man sich das im Garten oder was? Oder ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich
da kommst du nach Hause und hast eine ganze Wand in schwarz-rot-gold.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich vermute mal, es ist eher für ein Clubhaus gedacht gewesen, aber es war so ein bisschen so, was macht man mit so einem Teil? Ja, genau.
Vielleicht sollte es feierlich verbrannt werden oder so.
Ich frage mich auch, wenn man das klaut, das ist ja auch gar nicht so einfach zu klauen. Da braucht man vielleicht irgendwie so einen Lieferwagen, mit dem man da davor fährt oder so. Keine Ahnung. Also ja, aber das war echt, ich dachte so, what?
Aber wenn es mit einem Motorradkurier wieder zurückkommt, gebracht werden kann.
Ja, ich weiß auch nicht genau, vielleicht balanciert man es dann irgendwie oder keine Ahnung, oder klappt oder ach, I don't know.
Jetzt stelle ich mir so ein so einen, weiß ich nicht, so einen südostasiatischen Kurier vor mit so 18 Schachteln hinten drauf auf so einer Vespa oder so.
Ja, genau, kurz zusammenbrechen unter dem Gewicht. Ich glaube nicht, dass es schwer ist. Ich glaube aber, dass es super unhandlich ist, weil es halt so groß ist. Aber wie gesagt, guckt euch mal, ich verlinke euch einfach mal das Video, wo er darüber gesprochen hat. Da ist er auch kurz eingeblendet, wie er auf der Bühne vor diesem Schild halt steht. Und da sieht man auch, wie groß das eigentlich ist. Also, ja. Gut, das war wirklich kurios, die Woche. Dann haben wir Regan Revert, ich glaube, so spricht man sie aus, die als non-binär sich geoutet hat. Bitte?
Genau. Them.
Ach so, ja, ich habe die gesagt, entschuldige. Ja, du hast recht, dankeschön. Also Regan Revert hat sich als non-binär geoutet. Das ist, jetzt kann ich ja gar nicht Schauspielerin sagen. Was sage ich denn dann? Schauspielende?
Schauspielerin.
Okay.
Dafür ist die kleine Pause da.
Okay, aber ich dachte, Schauspielerin, dachte ich, bedeutet Schauspieler und Schauspielerinnen.
Nee, Schauspielerin, genau, die, dafür ist die Lücke da. Also für Männer, Frauen und alle Geschlechter dazwischen.
Regan ist 17 Jahre alt, also auch noch recht jung, finde ich eigentlich. Aber ich meine, klar, man kann auch schon mit 10 wissen, dass man vielleicht, ja, weiß nicht, non-binär oder queer
genau.
ist. Genau. Und was ich ganz spannend fand, war, dass Regan gesagt hat, dass es, wenn man ein Anliegen ist, auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil Regan selber als Kind und Jugendliche vor allen Dingen, als jugendlicher Mensch gesehen hat, wenn andere Schauspieler sich geoutet haben, SchauspielerInnen sich geoutet haben und das bewundernswert fand und sich wiederentdeckt hat oder wie sagt man, sich gesehen
gefühlt hat.
Genau, sich gesehen gefühlt hat. Und deswegen sagt Regan jetzt eben auch, dass es, wenn mein Anliegen ist, das öffentlich zu machen, um auch als eine Art Vorbild zu dienen. Ja.
Genau.
Und das finde ich eigentlich, finde ich krass, dass man mit 17 schon so sicher in allem ist. Also, ja. Also, ich meine.
Es muss ja auch nicht sicher sein. Also, es heißt ja auch nicht, dass das für den Rest des Lebens gilt, sondern genau.
Es ist ja eine Skala. Es ist ja nicht so, dass du heute beschließt, ich bin heterosexuell, non-binär oder schwul und dann bist du es in 10 Jahren nicht mehr. Also, das ist ja Quatsch. Also, deswegen, es ist eine Sliding-Skala und ja, ich denke mal, die schlägt mal hier aus, mal da aus. Würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, ich weiß nicht. Ich war relativ sicher, dass ich. relativ sicher, dass ich schwul bin und habe das seitdem eigentlich auch nicht mehr in Frage gestellt.
Wie früh ist denn früh?
6., 7. Klasse, würde ich sagen. 12, 13
ja,
oder
aber
so.
Ach, so früh, also vor Pubertät dann halt, ja, okay.
Ich
hätte jetzt auch gedacht, dass die meisten eventuell dann vielleicht auch in der Pubertät halt für sich herausfinden, dass sie vielleicht nicht norm-heterosexuell sind sozusagen, weißt du?
Hm.
Was dann, ist natürlich eine andere Frage, aber okay.
Genau. Bei Geschlecht weiß ich es natürlich nicht, aber...
Wie bei Geschlecht?
Naja, also das ist jetzt ja meine Sexualität gewesen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man sich
nicht
cis-geschlechtlich fühlt oder so. Wie es da ist, wie früh man das feststellt. Das ist ja auch bei jedem und jeder anders.
Ja, klar, logisch. Ich hatte nur irgendwo mal in irgendeiner Serie, ach ja, ich weiß genau, in 911 war die Diskussion, welche, also da ging es um die, ach, wie heißt die Skala?
Die Kinsey.
Die Kinsey, genau, da ging es um die Kinsey-Skala und dann haben sie sich unterhalten, weil da gibt es ein Pärchen, da ist, die eine Hälfte ist bisexuell und, also zwei Männer, der eine ist bisexuell und der andere ist schwul. Und dann haben die sich darüber unterhalten, über die Kinsey-Skala und dann meinte, weil es eben um die Diskussion geht, weil der Bisexuelle quasi für sich entdeckt hat, dass er bisexuell ist, während der schwule Partner eben schon länger auch schwul gelebt hat. Und da war dann sagte der schwule Partner zu seinem Freund eben, ja, ich bin eine, ich glaube, er hat gesagt, eine 6, oder? Kann das, oder eine 4, eine 6, glaube ich, bin eine 6 auf der Kinsey-Skala. Und der auf der anderen Seite sein Freund so, what? Und da ging es, und ich glaube, 6 ist so weit am Ende, oder? Der Skala, dass dann also gar nicht die Frage wäre, ob noch andere nicht männliche Partner in Frage kommen, weil nämlich da die Diskussion war, weil du ja als Bisexueller, als auch unter auch beide Geschlechter attraktiv findest. So. Oh, das war aber gerade anstrengend.
Genau. Ich glaube, die Kinsey geht von 1 bis 7, aber ich gucke es nochmal nach.
Ja. Und genau, und da meinte ich noch so, ja gut, ich weiß, was die Kinsey-Skala ist, aber ich weiß nicht, wo die 6 also liegt. Ist das sehr hoch oder sehr niedrig? Aus dem Kontext des Gesprächs habe ich mir dann schon gedacht, das wird wohl hoch sein, aber ja.
Ja, wir recherchieren das kurz. Wir googeln in der Folge.
Während du googelst, sage ich jetzt einfach mal, apropos Good for Her, ich finde es schon bewundernswert, dass er zum Beispiel aber Reagan jetzt auch gesagt hat, dass er einfach auch jetzt alles so öffentlich gesagt hat, dass es gar kein Thema ist oder so, sondern einfach, ja, ich mache das jetzt auch öffentlich, weil ich meine, es kann ja auch zum Beispiel Folgen für die Karriere und so haben, man weiß es ja einfach nicht.
Das war Reagan Rafford und ihr Coming Out als non-binär. Nein, das Coming Out als non-binär. So.
Genau.
Dann haben wir
Sie Coming Out als.
Danke.
Nee, geht das? Doch.
Ich weiß
genau,
es nicht. Ich bin immer so verwirrt. Ich weiß, dass
es
in Deutsch
them
gesagt wird, genau. Und dann gibt es auch andere Varianten. Und die anderen Varianten, die weiß ich immer nie. Die muss ich immer googeln.
Genau.
Dann haben wir Alicia Keys, die sich nicht trennt, Leute. Habt ihr gehört? Sie trennt sich nicht. Offensichtlich gingen Gerüchte rum, dass sie und ihr Mann sich wohl trennen, mit dem sie jetzt auch schon ewig lang zusammen ist. Und jetzt haben sie irgendwie ein Video eingestellt, wo ihr Mann dann scherzhaft sagte, guck, sehen wir aus, als würden wir uns trennen? Ja, wir trennen uns total. Wo sie irgendwie tanzen und gut drauf sind und irgendwie alles cool ist. Also mal sehen, du weißt ja, wer laut Nein schreit, da ist die Chance, dass es dann doch Ja ist, recht groß. Aber wir warten mal ab.
Damned if you don't, damned if you do.
Genau. Ich würde sowas ignorieren. Außer es würde zu Lasten meiner Kinder gehen oder so, dass die dann fragen, Mensch, Papa, ich habe gelesen das oder so. Ja. Dann haben wir Foreigner, die Band, die man vielleicht gar nicht mehr kennt, wenn man nicht in den 80ern geboren ist, sag ich mal.
Die haben ja bestimmt ein paar Songs in Stranger Things gehabt, kann ich
Ach,
mir
mit
gut
Sicherheit,
vorstellen.
Mit Sicherheit, ja. Oder du hast recht, oder in irgendeinen von diesen neueren Serien, genau, da ist ja 80er Jahres-Soundtrack, genau, du hast recht, ja. Und vorhin hat
Glow
vor allen
Up
Dingen...
vielleicht auch.
Ach, ich wollte Glow Up, ja vielleicht, also genau, wobei das war ja eine Reality-TV-Serie, wobei die meisten Reality-TV-Serien haben eigentlich oft ganz gute Soundtracks, also so...
Ja, warte mal, ich meinte nicht Glow Up, das ist die Make-Up-Serie, ich
genau.
meine Glow, die Wrestling-Serie, die hat doch auch
Ach
in
so,
den
ja,
Zählern
das
gespielt.
Kann gut sein, genau.
Verwechselt.
Und ich glaube, der größte Hit von Foreigner ist I Want to Know What Love Is.
Genau.
Und love is. Genau. Und das war jetzt auch der Grund, warum sie sich beworben haben, offiziell als Hochzeitsband für Taylor Swift. Und ich musste so lachen, weil ich finde es irgendwie lustig. Sie haben also quasi einen offenen, naja, einen Brief kann man schon gar nicht mehr sagen, einen offene Texttafel eingestellt bei sich auf Instagram und die liest folgendes. Liebe Taylor Swift und lieber Travis Kelce, wir wissen, was Liebe ist, als Anspielung auf ihren Song eben, also We Know What Love Is, ja. Wir haben 40 Jahre lang damit verbracht, herauszufinden, was es ist. Und jetzt werdet ihr das auch machen. Bitte akzeptiert unsere formelle Anfrage, eure Hochzeitsband zu sein. Mit besten Grüßen, Foreigner. Und ich dachte so, ganz ehrlich, wer nicht fragt, der gewinnt auch nichts. Ich meine, fragen kannst du ja. Also, you're gonna try. Du musst es immer ausprobieren. Ich weiß natürlich, es ist natürlich mit einem scherzenden Augenzwinkern gemeint, aber ganz ehrlich, wenn die Hochzeitsband von Taylor Swift werden, ist auch ein prestigevoller Gig, oder? Also ich meine, hallo? Ich finde es sowieso lustig, apropos Hochzeitsband, ich werde das nie vergessen, Sascha, also aber in seiner Kunstfigur Dick Brave, war die Hochzeitsband von Pink.
Cool.
Ja, total witzig. Die haben sich bei irgendeinem gemeinsamen Veranstaltung, wo Pink eben auch aufgetreten ist, haben die sich getroffen. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar Wetten, das war. Und da hat er mit, als Dick Brave macht er ja mehr so Rock-Country, ja, aber mehr so Rock. Und das ist ja und ganz andere Stilrichtung als das, was man von Sascha eigentlich normalerweise kennt. Und das hat er aber gut gemacht. Er hat ja auch mit seiner Dick Brave-Kunstfigur und dem Album, das er gemacht hat, ja auch echt große Erfolge gefeiert und Preise abgesahnt ohne Ende. Und diese Art von Rock-Country-Musik ist ja doch eher was die Amerikaner sehr mögen, aber auch etwas, was in Amerika zu dem Zeitpunkt auch aktuell, finde ich, kaum vertreten ist in der Musikszene. Das ist eher so eine Sache aus den 50ern, 60ern, so eine und vielleicht auch 70er noch. Und Pink mag diesen Style total gerne. Und ihr hat es so gut gefallen und es hat so gute Laune gemacht, weil der ja auch eine massive Energie auf die Bühne gebracht hat, dass sie ihn gefragt hat, ob er nicht Bock hat, ihre Hochzeitsband zu sein. Und Sascha so, what? Ja, und dann war das so. Bis heute ist das so ein, das sind so diese kleinen, unnützen Wissen-Dinge, weißt du, wenn man so ein Trivia-Quiz oder so macht. Bis heute ist es eine von diesen Dingen, wo ich denke, wow, okay.
Ja, das ist auf jeden Fall so eine unwahrscheinliche Antwort D oder so.
Ja, ich meine, natürlich haben sie ja gesagt. Und man weiß auch natürlich nichts mehr, als dass es tatsächlich so war. Das kam irgendwann mal raus, nachdem die schon, ach, ich weiß nicht, 2, 3 Jahre verheiratet waren, weil die das halt natürlich, klar, ich weiß gar nicht, ob die vielleicht so eine NDA unterschrieben haben, wahrscheinlich, aber die haben halt auch einfach nichts gesagt. Ja, ist ja klar, da ist man dann professionell und hält die Klappe. Und auch wenn er dann später und so gefragt worden ist, er meinte nur immer, es war sehr schön, es hat viel Spaß gemacht und so weiter. Und als Hochzeitsband hast du ja dann auch, finde ich, nochmal eine andere Verantwortung als normale Band, weil als Hochzeitsband bist du ja in erster Linie dafür da, dass du für das Paar und spielst und so spielst, dass die Hochzeitsgesellschaft sich amüsiert. Das bedeutet, du stellst nicht dich selbst in den Vordergrund, sondern du solltest eigentlich das Pärchen in den Vordergrund stellen. Und dazu gehört halt auch, dass du vielleicht dann mal Tanzmusik oder irgendwas spielen musst, was du sonst als normale Band eigentlich so nicht spielen würdest.
Ja, genau, da auch so ein bisschen Cover, dich so ein bisschen im Hintergrund halten.
Ja, also damit die
halten.
Gesellschaft halt einfach vielleicht auch tanzen kann oder irgendwie gute Laune hat und so, weißt du? Also deswegen, ja, du bist halt dafür da, damit es, ja, aber du bist halt dafür da, damit du halt die Hochzeit besser machst und nicht, damit du dich selber in den Mittelpunkt stellst. Ja. Naja, okay. Ja, also, wie findest du diese Bewerbung von vorhin?
Ja, auf jeden Fall einen sehr schlauen Publicity-Stunt.
Aha. Antwort und haben wir jetzt offiziell noch keine gekriegt, auch vorher nicht.
Gibt ja irgendwie auch noch so ganz viele andere, die sich beworben haben, aber die sind ja bestimmt die berühmtesten.
Habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber ich glaube, vorher waren die ersten, oder?
Die erste Band, aber ich habe noch gelesen zum Beispiel, dass verschiedene Städte oder gleich ganz Neuseeland oder
stimmt,
so
richtig.
Angeboten haben, dass sie Venues haben, wo die gerne heiraten dürfen oder so. Also alle schmeißen jetzt ihre Heiratskapellen auf das
Ring.
Paar. Genau. Und sagen, hier, feiert doch hier.
Ja. Ja. Ich meine, ich sag mir halt bei sowas auch, mehr als, also wenn du nicht fragst, kriegst du es auf keinen Fall. Ja.
Ja.
Also ich meine, fragen kannst du ja, auch wenn die Chancen sehr gering sind.
Ja.
Gut. Dann haben wir Kaya Gerber, die Tochter von Cindy Crawford, ich habe es mir extra notiert. Das ist genau die eine, von der ich immer vergesse, wie die Mutter heißt. So. Und die war ja jetzt zusammen mit Austin Butler ganz, ganz, also was heißt ganz lange, aber die waren sehr lange zusammen.
Ja, oder so.
Und
ne?
Ja, eine länger. Kaya Gerber und Austin Butler waren eine, ich würde sagen, mindestens 3. Warte mal kurz.
Na gut. Ja, rund 3 Jahre. Stimmt.
Ich war gerade am Googeln, siehst du, war gar nicht so verkehrt. Naja, und die haben sich aber jetzt zum Jahresende letztes Jahr beziehungsweise Jahresanfang dieses Jahr getrennt. Und dann war jetzt auch immer die Spekulation, wer ist mit wem zusammen. Dann hieß es ja zwischendurch auch, soll Gravis sein mit Austin Butler zusammen. Jetzt wissen wir ja aber, dass sie momentan ja anbandelt mit, ach, wie heißt der Sänger?
Harry Styles.
Harry Styles, genau. Und dann wurde halt hier und da spekuliert. Und jetzt heißt es, dass Kaya Gerber wohl was mit
Louis Pullman.
Genau, mit Louis Pullman wohl hat, der ja auch ein bekannter Schauspieler ist. Und ja, die beiden sind händchenhaltend durch Venedig geschlendert und wirklich händchenhaltend. Also nicht nur so, man könnte vielleicht mal jemandem aufhelfen, der gestolpert ist oder so. Und deswegen, man muss immer genau hingucken, aber das ist schon sehr verdächtig. Und ich glaube tatsächlich, dass da was dran sein könnte an den Gerüchten. Ja, und das also als kleines Update. Und wenn ihr euch fragt, wie ich kann mir ja nie die ganzen Schauspieler alle zuordnen irgendwie oder auch Sänger oder so. Louis Pullman hat gemacht Thunderbolts, also gerade jetzt der letzte Marvel-Film, der herausgekommen ist. Er war zum Beispiel aber auch in Top Gun Maverick oder aber in der Apple-TV-Serie Eine Frage der Chemie. Also ja, in dem einen oder anderen hat man ihn dann schon gesehen. Ja.
Mhm.
Dann haben wir Sydney Sweeney und Scooter Braun, die sich daten. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht weiter drauf eingehen, außer die Tatsache, dass die beiden eben jetzt sich daten. Und beide sind, ich sag mal so, die verdienen sich, würde ich mal sagen. Also Sydney Sweeney mit ihrem Jeans-Skandal und dem
rechtsblinkend sozusagen.
Ja, genau. Wobei man dazu auch sagen muss, dass sie aktuell die am besten beschäftigste Hollywood-Schauspielerin ist. Also die
ja,
halt,
stimmt, genau.
Macht halt auch echt gerade eine riesen Karriere. Das ist also sehr, sehr schwierig alles. Und Scooter Braun, der ja Taylor Swift, die ihre eigenen Musikrechte quasi vor der Nase wegverkauft oder weggekauft hat. Also das ist auch, sagen wir mal so, er hat nichts Illegales gemacht, aber Gentleman-like ist was anderes. Ja. Das
ja.
heißt, ich sag mal, die beiden, die verdienen sich. So.
Ich finde, er passt auch vom Nachnamen ganz gut zu ihr.
Okay, und weiter geht's. Sie haben sich übrigens angeblich auf der Jeff Bezos-Hochzeit kennengelernt. Es sagt alles, oder? Ja, so. gehen wir weiter. David Duchovny hat jetzt bestätigt, dass er tatsächlich verheiratet ist. Wir hatten ja, ich glaube, vor 4 oder 5 Episoden darüber gesprochen, dass die Gerüchteküche ging, dass er heimlich geheiratet hätte. Und man hatte aber natürlich keine Bilder und nichts gehabt, weil es eine private Zeremonie gewesen ist. Und jetzt hat er tatsächlich in einem random Interview, irgendwie ein Guten Morgen Magazin, hat er dann bestätigt, dass er verheiratet ist, weil nämlich die Interviewerin dann eben zu ihm meinte, ja, und du bist ja jetzt auch seit irgendwie diesem Jahr frisch verheiratet und wie ist es denn so und so? Und wollte eigentlich auf was anderes hinaus, aber hat das so als Einleitung genommen des Satzes und dann hat er dann halt bestätigt, ja, hat er gesagt, ja, stimmt, ich bin wieder verheiratet oder seit diesem Jahr verheiratet oder so. Und ja, aber mehr wissen wir nicht. Also wir haben keine Bilder, es ist alles super privat geblieben und so, aber wir wissen dann halt jetzt, dass er definitiv offiziell verheiratet ist. Und lustigerweise sind ja beide, er und seine Ex-Frau, ja, haben jetzt beide dieses Jahr nochmal zum zweiten Mal geheiratet und seine Ex-Frau ist ja auch keine Unbekannte. Über sie hatten wir und ihren neuen Mann hatten wir vor 2 Sendungen oder so, glaube ich, gesprochen. Und zwar ist das Tia Leoni, also auch sehr bekannte Schauspielerin. Und da hatte ich mich ja total gefreut, weil ich kenne sie ja vor allen Dingen aus Madam President. Und sie hat jetzt Tim Daly, mit dem sie auch in Madam President ein Paar gespielt hat, ja dann auch im echten Leben geheiratet. Und da war ich doch so, oh mein Gott, mein Chip heiratet sich wirklich. Weißt du, so.
Ja.
Ja. Also, dann ist der liebe Duchovny also wieder verheiratet. Sehr gut für ihn. Und dann haben wir Chloe Grace Moritz, die geheiratet hat. Und zwar ihre Freundin. Wir hatten, glaube ich, darüber geredet, auch noch nicht so lange her, dass sie erst vor kurzem auch öffentlich ihr Coming-out hatte, wobei sie wohl auch schon länger mit ihrer Freundin, jetzt ja dann Frau, zusammengelebt hat und dann nie ein Geheimnis draus gemacht hat, aber dann halt jetzt erst vor kurzem öffentlich als Statement gesagt hat, ja, und ich bin auch out und proud und so.
Das war im Wahlkampf, glaube ich. Da hat sie Kamala Harris endorsed und gleichzeitig ihr Coming-out gehabt.
Das kann gut sein, genau. Und genau, und sie, ich kenne sie vor allen Dingen aus, ich glaube, die 5. Welle und The Equalizer. Aber sonst wüsste ich auch nicht, sie hat einiges gemacht, sie ist Schauspielerin. Also das ist irgendwie so ein Gesicht, wo ich weiß, ich habe sie auf jeden Fall in Dingen gesehen,
ja, aber Gesicht, wo ich immer nie weiß, woher. Ihr Gesicht hat mir auch immer total vertraut, ja. Und als ob ich schon mal eine ganz lange Serie mit ihr gesehen hätte. Ich habe auch versucht rauszufinden, welche, aber ich habe es nicht geschafft. Also Sie macht irgendwie so lauter so komische, so Nebenbei-Filme irgendwie, vielleicht.
Naja, Nebenbei-Filme ist gut. Sie hat schon Filme gemacht, wo ich sie auch drin gesehen habe. Aber da hat sie dann immer nur so kleinere Rollen gespielt. Also sowas wie in The Guardian von Kevin Costner, dieser Film. Oder wie gesagt, auch hier, ach ja, in Tigger und Pooh war sie auch süß. Oder in Kick-Ass.
Sie macht auch viel Animationsfilme, ne? Genau, Kick-Ass, ja.
Genau, ja, daher vielleicht.
War sie da die Freundin?
Ich kann es dir nicht mehr sagen. Es ist so lange her, dass ich den gesehen habe.
Also wie gesagt, sie kommt mir irgendwie total bekannt vor. Sie macht super, super viel, aber halt
also
immer so.
Also die 5. Welle, da habe ich sie gesehen, definitiv. Das war aber auch ein Film, das war keine Serie. Und ist auch schon ein bisschen her. Ach so, ja, vielleicht. Sie war zusammen mit früher mit David Beckham. Vielleicht daher. Also Entschuldigung, nicht mit David,
Romeo, oder?
Mit dem Sohn. Sie war zusammen mit
Romeo?
Brooklyn Beckham. Brooklyn, dem Älteren, genau, der jetzt verheiratet ist, der jetzt Knatsch mit seinen Eltern hat. Mit dem war sie zusammen. Ich glaube, in dem Zusammenhang kann das sein, dass wir da öfter über sie mal geredet haben auch.
Aber das würde nicht erklären, warum mir ihr Gesicht so vertraut ist.
Aber ich finde, sie sieht auch so ein bisschen aus wie ganz viele irische Schauspielerinnen. Die sehen irgendwie alle so, ja, sind so alle der gleiche Typ. Es tut mir leid, aber ich gehe gerade nochmal durch ihren Oeuvre, aber ich, wie gesagt, ich könnte
jetzt
nicht.
Ja, ich auch, und ich finde nichts.
Suspiria hast du vielleicht gesehen?
Nein, oh Gott, nein. Nur gehört. Der muss ganz schlimm sein.
BoJack Horseman hast du auch nicht geguckt.
Doch, habe ich, aber das ist ja eine Animationsserie.
Genau, da
ja,
war
genau.
sie die Stimme. Ach, in Nimona war sie. Ach, ja, war auch die Stimme von Nimona, sehe ich gerade. Aha.
Genau, sie macht sehr viel Synchrowerk. Nee, aber ich weiß nicht, woher
die. Wüsste auch nicht dann. Keine Ahnung. Vielleicht tatsächlich durch ihre Medien. Präsenz mit ihrem, ja. Ex-Freund. Ja.
Wie fällt die Kleider?
Ja, das ist nämlich meine Frage. Also die beiden haben geheiratet. Beide Frauen haben Kleider getragen, was ich sehr schön finde. Ich kann zwar verstehen, wenn man zum Beispiel als queeres Paar dann sagt, man, also ich finde es interessant, sagen wir so, dass viele queere Paare, wenn sie heiraten, trotzdem noch so diese
klassischen Hetero-Vorstellung von jemand in einem Anzug und jemand in einem Kleid irgendwie Genüge tun wollen. Und in diesem Fall haben beide Frauen Kleid getragen, was ich sehr schön finde. Und beide sahen wunderschön aus. Also wunderschön. Chloe Grace Moritz hat ein hellblaues Kleid getragen. Da finde ich grundsätzlich die Farbwahl einfach schon mal sehr geil. Sie hat halt gesagt, und sie steht ihr wahnsinnig gut. Also sie ist ja doch jetzt sehr hellhäutig. Und normalerweise würde man dann denken, okay, hellblau, das wäscht einen so aus oder so, weil man dann so aussieht, noch blasser aussieht. Aber das ist so ein hellblau, das ist kein krasses Babyblau oder so, sondern das hat so einen Tick von Rauchblau mit drinne, finde ich. Dadurch steht ihr das halt richtig, richtig toll. Und ein eng anliegendes Kleid mit ganz, ganz langem Schleier und großer, wie sagt man, Schleppe durch den Schleier. Was mir nicht gefällt an dem Kleid, also und dann noch Handschuhe dazu. Was mir nicht gefällt an dem Kleid, das Kleid hat absichtlich querlaufende Nähte, die aber so ein bisschen so als Rüche so ein bisschen getarnt sind. Das heißt, die laufen so quer über ihr Kleid rüber. Das gefällt mir nicht. Also das ist ja dann ein Feature. Das will man ja, dass man das gesehen wird. Das finde ich aber nicht schön, wenn man so eine
fette Naht hat. Das ist sogar eine Spirale, glaube ich.
Genau, das läuft so quer wie so eine Spirale über ihr Kleid, genau. Und mir gefällt tatsächlich auch nicht so der Bustier-Teil. Also das gehört aber zum Kleid dazu. Also dieses ganze Kleid und auch das Bustier-Teil oben, das ist, als wenn das Bustier einmal umgeklappt ist oben, das dann quasi wie so eine lose Rüsche auch am Bustier ist. Das ist halt quasi die Fortsetzung oder der Anfang von dieser Spirale. Richtig.
Genau.
Und also ich meine, aber insgesamt jetzt als Gesamteindruck, finde ich, sieht sie super aus. Aber das Kleid an sich, wenn man mehr die Details sich anguckt, gefällt mir nicht so. Aber dieser Schleier, oh mein Gott, ich liebe den. Und wie gesagt, ich liebe auch die Farbe und sie sieht auch so glücklich aus in diesem Kleid. Also du merkst richtig,
auf jeden Fall,
dass das ist, was sie gerne auch wollte. Ja. Und sie hat auch in einem Interview gesagt, also ich verlinke euch einen Film, der ist 15 Minuten, da wird gefilmt, wie sie sich vorbereiten und geschminkt werden. Und da erzählt sie auch ganz viel über die bevorstehende Zeremonie und die Ringe und die Hochzeit und so weiter. Und da erzählt sie halt, dass sie irgendwie als kleines Mädchen nie so den Traum hatte wie viele andere kleine Mädchen und dann werde ich eines Tages mal heiraten und ich werde ein weißes Kleid tragen oder so, sondern sie hat sich da nie so Gedanken drum gemacht und als es dann soweit war, jetzt zu heiraten, da war ihr klar, dass sie halt kein weißes Kleid möchte. Und ja, und dann hat sie halt mit dem Designer Louis Vuitton natürlich, hallo, das entwickelt und ja, und das ist das Kleid, das sie trägt. Dann später bei der Zeremonie zieht sie sich nochmal um. Da trägt sie dann einen weißen Anzug, würde ich sagen, der aber so ein bisschen Western-Style ist. Der hat da Cutouts an den Hüften, also so ein normales Jacket, Cutouts an den Hüften, vorne. Das, also statt Knöpfe vorne wird es einmal so zugeknotet, so wie man so Bolero-Jäckchen zuknotet. Und dann hat er unten tatsächlich am Ende noch so Fransen, die ein bisschen aussehen wie Federn, ehrlich gesagt. Und einen krassen, fetten, riesigen, weißen Cowboy-Hut. Und ich finde es so lustig, weil diese Western-Style ist ja gerade momentan total modern und innen. Und gerade bei der letzten Folge Project Runway mussten die so Western-Style designen. Und ich dachte mir, das passt auch irgendwie jetzt gerade total in den Trend. Ja.
Total, ja.
Also dieser Anzug, ich finde es so lustig, weil Gesamteindruck, wenn man diese Outfits so sieht, sieht sie halt richtig klasse aus. Aber die Details, wenn ich dann immer näher schaue, gefallen mir dann wieder nicht. Also diese Fringe unten, die sind mir zu klein, schmal und federig. Und dann diese 80er-Jahre-Schultern in Kombination mit dem Hut. Also ich tue mich ein bisschen schwer. Ja, und dann
haben
wir noch
Western-Outfit total gerne. Ich
schön.
Schön.
Und
vor allem die silbernen
Pumps dazu. Ja, die Cutouts sind, es ist irgendwie krass, weil das macht die Jacke dann wieder zu einem Top wie.
Genau.
Ich finde es halt total interessant. Also ich finde es interessant, aber auch komisch, dass sie so eine Kombination hat aus Western. Also ehrlich gesagt, das ist eine Kombination aus Western-Outfit, Büroanzug und, und hier Mexico Beach Party.
Genau.
So mit dem vorne zusammengeknoteten und so.
Ja.
Ja, also, aber das also sieht, steht ihr super. Und ich finde aber auch ehrlich gesagt, ihre Frau sieht auch bildschön aus. Oh mein Gott. Wie findest du ihr Kleid? Weil sie trägt ja traditionell richtig weiß.
Das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Kleid, das Weiße.
Das finde ich auch wunderschön.
Es hat auch ein wunderschönes Bustier, also diese...
Das ist auch total eng anliegend, die ist auch super
genau,
schlank.
Genau, die geschwungene Linie, diesen Schwung von der Linie finde ich total schön. Und das so ein leichtes Blättermuster drauf oder so, das gefällt
ja,
mir extrem gut.
Ja, und das sieht
gut.
man gar nicht von Weitem, aber wenn man nah rangeht, das ist alles handbestickt mit Einzelperlen.
Ja, das ist richtig schön.
Also da sieht man im Video, wie die da wirklich Perle für Perle aufgezogen haben und so, das ist wunderschön. Und dann hatte ich finde ihren Schleier ehrlich gesagt auch ganz süß, habe ich so auch noch nie gesehen. Und zwar hinten ist es ein langer Schleier, so wie man das vermutet, aber vorne ist es wie einer von diesen 50er-Jahre-Hutschleiern, diese Netz, genau, das nur bis zur Mitte des Gesichts geht. Also wie so, und das in Kombination mit so einem langen Schleier habe ich auch noch nie gesehen. Finde ich aber sehr schön.
Ich finde den auch sehr schön. Er hat was extrem Mysteriöses. Ein bisschen wie so ein Beerdigungsschleier, aber halt in Weiß.
Genau.
Schwarz.
Also richtig toll. Ich bin sehr, sehr begeistert von diesen Outfits an sich. Ja, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und dann haben die beiden jetzt geheiratet. Und ich weiß gar nicht, warte mal kurz, wissen wir da eigentlich noch ein bisschen mehr? Es war am Labor Day-Wochenende, am 1. September, kann man sich hoffentlich auch
und
merken.
In Paris, oder?
Das könnte sein. Also es würde zu Louis Vuitton passen, aber ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, deswegen gucke ich gerade nochmal.
Ach nee, warte mal. Haben die nicht irgendwie so Texas Games und Pokerrunden gemacht?
Ja,
und so?
Das fand ich nämlich geil.
Genau, dann war es doch nicht Paris.
Na, vielleicht war es doch in Paris, aber zumindest. aber was sie gemacht haben, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo es war. Ich glaube, es war bei ihnen irgendwo.
Und die haben alle ihre liebsten Sachen gemacht, auf jeden Fall.
Ja, und ich meine, an welchem Tag an dem sollte man das denn genau so machen, ja?
Ja, genau.
Zitat, ein großer Teil der Hochzeit besteht darin, Dinge, die Kate und ich lieben, mit allen zu teilen, die dabei sein werden. Also gibt es Angeln, Reiten und Poker. Und ich dachte so, what?
Und was dann, für eine Hochzeit.
Ich dachte auch so, geil. Und dann meinte sie, Kate hat selbst eine individuelle Pokermatte angefertigt, also werden wir uns darauf konzentrieren. An unserem zweiten Tag stehen Line Dance und alles Mögliche auf dem Programm. Und ich frage mich so, Kate, also jetzt die Ehefrau, hat eine individuelle Pokermatte angefertigt? What? Also das heißt, hat sie dann so eine Pokermatte, so, wo dann steht so Kate und Chloe oder was? Also keine Ahnung, was sie damit meint.
Ja, weiß ich auch nicht.
Ja, finde ich auf jeden Fall lustig. Ich finde es so geil. Wir machen alles das, was wir lieben. Angeln, Reiten und Poker. Und ich so, what? Okay. Wahrscheinlich werden sie zwischendurch auch ein bisschen Hochzeitskuchen essen und vielleicht werden sie auch eine Runde tanzen. Aber das finde ich irgendwie lustig. Und es passt auch so gar nicht so zu dem Outfit, das die beiden so präsentieren. Also ich meine, dem Western-Outfit ja. Aber so diese wirklich grazilen Hochzeitskleider und dann sagen wir, komm, lass uns angeln gehen als Beschäftigung danach. Ja, also sehr, sehr lustig. Gut, ja, das fand ich sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, fand ich auch.
Dann haben wir Michelle Dockery, die zum ersten Mal Mutter wird. Und zwar scheint was im Wasser gewesen zu sein von Downton Abbey, dem finalen Film. Weil da nämlich gerade zwei der Schauspieler sind gerade schwanger. Das eine ist, wie gesagt, jetzt hier Michelle Dockery. Die bekommt ihr erstes Baby zusammen mit Jasper Waller-Bridge, der, ich glaube, Bruder von Phoebe Waller-Bridge, soweit ich weiß.
Genau, der kleine Bruder.
Ja, und genau, die beiden sind zusammen und Michelle Dockery hat gespielt oder spielt immer noch, ja, ist ja noch nicht draußen offiziell, in Downton Abbey...
Lady Mary,
genau, richtig. Und ja, und sie und Jasper sind ja auch jetzt schon wohl ein bisschen länger zusammen, haben aber, glaube ich, erst letztes Jahr, oder, geheiratet, kann das sein? Ist gar nicht so lange her.
Mhm.
Nee, vor 2 Jahren haben sie geheiratet, genau. Und jetzt ist dann das Baby an der Reihe und alles ist super, Friede, Freude, Eierkuchen, also alles geht in die richtige Richtung. Und man sieht natürlich jetzt auch deutlich, dass sie einen Babybauch hat, also auf dem roten Teppich lässt sich da natürlich nichts mehr verneinen. Und lustigerweise ist nicht nur Michelle Dockery jetzt schwanger, sondern auch Anna Bates. Die wird bereits aber zum zweiten Mal schon Mutter und sie spielt ebenfalls in Downton Abbey mit. Als,
Anna Bates ist doch ihr Rollenname.
Ach nee, entschuldigt, oder? Warte.
Moment. Ja, Mrs. Bates. Die den.
Wie heißt sie denn richtig? Warte.
Das ist eine gute Frage, die den Kammerdiener heiratet. Mr. Bates halt. Und dann Anna Bates heißt.
Ah, Entschuldigung. Joanne Froggatt heißt sie. Joanne Froggatt wird zum zweiten Mal Mutter, genau, und sie spielt Anna Bates, so rum. Und genau, und Okay, genau, also die ist auf jeden Fall auch schwanger. Das heißt, ja, also zwei der Downton Abbey-Schauspielerinnen freuen sich jetzt gerade auf Babys. Und wenn sie da sind, denke ich mal, werden wir dann euch auch berichten, ja, dass wahrscheinlich hoffentlich alles gut gegangen ist.
Genau.
Wunderbar. Dann war's das für heute und hört bitte auch in Bahnhofskino Galactica rein, beziehungsweise abonniert uns so gerne, empfehlt uns auch gerne weiter, gebt uns Feedback, da würden wir uns sehr freuen und ja, natürlich auch weiterhin, dass ihr weiterhin auch uns treu bleibt, also Hot Pink, aber man kann ja beides hören. Es ist ja kein Entweder-Oder, sondern ein Und, ein großes. Super, lieber Nils, dann hören wir uns zur nächsten Folge, oder?
Ja, bis
Bis
dahin.
dann, tschüss.
Tschüss.